Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und in dieser Folge, diese Folge ist eine Interviewfolge und es geht um das Thema digitale Beschaffungsplattform und da kennst du sicherlich als Zuhörer auch schon einiges, aber wir haben heute dazu einen sehr, sehr spannenden Interviewgast. Freut euch drauf und los geht's. Ja, digitale Beschaffungsplattform habe ich erwähnt. Um welche Plattform geht es? Es geht um CNC24 und CNC24, ich will noch gar nicht so viel vorab sagen, aber es ist eine große Beschaffungsplattform, speziell für das Thema Drehen, Fräsen, Biegen, aber noch ganz viele mehr Möglichkeiten, Fertigungsverfahren. Insgesamt, wenn ich richtig recherchiert habe, sind es schon mehr als 1500 Kunden, 500 Lieferanten und ein ganz spannendes Modell. Und ich freue mich auf die Folge ganz, ganz besonders heute. Und damit herzlich willkommen an den CEO, lieber Willi Ruop.
Hallihallo Thomas, freut mich dabei zu sein.
Ja, also ich habe jetzt ganz kurz mal erzählt, Willi, wo es geht um CNC24, aber vielleicht magst du ganz kurz einmal erzählen, was ist CNC24 und dass wir so einen ganz kleinen Einstieg haben, wer bist du und was kann ich bei dir kaufen sozusagen?
Super gern. CNC24 ist die Beschaffungsplattform für mechanische Komponenten. Ja, du hast es schon ganz gut gesagt. Das heißt, wir sind da dem Zeitgeist eigentlich gefolgt und gesagt, okay, wie schaffen wir es, das Thema Sourcing, sprich den Einkauf für die Industriekunden zu vereinfachen? Das heißt, die Blaupause war eigentlich ein analoges Businessmodell, ne, was mein Geschäftspartner und Mitgründer mit seinem Vater schon aufgebaut hat, ganz lokal, ne, mit Fax und Telefon und viel Papier, ne, und vielen Kilometern im Auto und vor Ort bei den Kunden sitzen. Und man kennt es aus dem Bau schon länger, so ein bisschen das Generalunternehmermodell. Und das haben wir uns angeschaut und dann war einfach die Frage, okay, wie können wir das auf die Industrie anwenden, die extrem customized ist. Ja. Und da haben wir eine riesige Möglichkeit gesehen. Und das ist quasi das, wofür das Modell steht. Ja, das heißt, CNC24 ist die Beschaffungsplattform, die es vereinfachen soll, on-demand mechanische Komponenten aus einer Hand zu sourcen.
Okay, und jetzt?
Das heißt, verlängerte Werkbank sozusagen, ne? Externe Beschaffungslösung. Ne? Das ist ein Stück weit, wie uns die Kunden am besten sehen. Ja, das heißt, wie wir den internen Einkauf unterstützen oder bestenfalls, wenn gar kein Einkauf vorhanden ist, in Personalunion sozusagen vom Geschäftsführer oder von einzelnen Mitarbeitern mit betreut wird, wie wir da dann sozusagen der Dienstleister sind. Und wie so oft auch da haben die Amerikaner das so ein bisschen vorgemacht. Da kennt man es schon ein bisschen länger. Procurement as a Service nennt sich das. Und das ist sozusagen das, was uns am besten beschreibt.
Jetzt habe ich gesehen, ihr habt auch große Kunden mit auf der Website wie Porsche und Siemens, wo ich so gedacht habe, okay, und du hast das ja auch gerade schon gesagt, also auch für Industriekunden und ich hätte jetzt so, der erste Moment ist immer so in meiner Denkensweise, okay, das ist vielleicht für kleinere Unternehmen, die sich dann irgendwo mal was einholen wollen, weil die Größeren, die wollen ja eher nicht mit irgendwelchen Plattformen arbeiten, die machen das dann, die schicken dann eine E-Mail raus, die wollen noch persönlich irgendwie mit einem sprechen und nicht mit irgendeiner Plattform kommunizieren, aber jetzt habt ihr die großen Kunden da schon an Bord. Was denke ich falsch? Also ist das, wie bekommt ihr diese Kunden, beziehungsweise was, wie sehen die das? Also ist das überhaupt so, dass das nur mein Glaubenssatz oder wie kommt es dazu, dass die großen Kunden auch letztendlich sagen, nee, wir gehen den Weg, das ist cool?
Ja, also grundsätzlich auch da, ne, sehen wir einfach eine unglaubliche Transformation in der Beschaffung. Und das zieht sich, ne, wir sprechen da von ICPs, von Zielgruppen natürlich, ne, wo wir sagen, wer ist denn das perfekte Zielgruppenprofil? Und da sind natürlich die Großen, die Lighthouse-Customers immer ganz dankbar, weil die kennt jeder. Ne? So, da kann sich jeder auch gleich mit identifizieren. Aber schon ganz richtig, ne, da gibt es so ein bisschen unterschiedliche Bedürfnisse, ne, und unterschiedliche Profile. Das heißt, einerseits sind wir natürlich der perfekte Partner für den Mittelstand, ne? Und das ist auch der Sweet Spot, ne? Wenn wir ganz ehrlich sind. Ne? Das sind die kleinen mittelständischen Betriebe, die sagen, sie brauchen einfach Unterstützung, ne? Mit Lieferketten aufzubauen global. Und das hat jetzt natürlich vom Timing ganz gut gepasst. Ne? Das heißt, wie erschließe ich neue Lieferanten und entwickle die in China, in Indien oder Slowenien? Ne? Wie löse ich Verpackungs- und Zollthemen? Ne? Wie mache ich die Qualitätssicherung? Wie stelle ich sicher, ne, dass auch der Reklamationsprozess dann geschmeidig abläuft, da kommen dann wir ins Spiel. Ne? Da sind dann oft die kleineren Betriebe ein bisschen überfordert. Mhm. Und deshalb ist das die eine Zielgruppe. Und für die Großen, ne, du sagst es auch, ne, es ist gar nicht so, dass die skeptischer sind Plattformen gegenüber. Ich sag mal, das ist so ein allgemeines Thema, ne, dass wir schon sehen, gerade im Maschinenbau gibt es immer noch diese traditionelle Denke. Ne, das ist aber auch historisch gewachsen. Man hatte seinen Lieferanten um den Dorfteich hingefahren, hat die Zeichnung mitgebracht oder der hat sich die einfach abgeholt und bei Fragen hat man gemeinsam auf die Zeichnung geguckt. Ne, das heißt, so digitale Kollaborationsmodelle sind noch gar nicht so angekommen in der Branche. Und das ist genau das, wo wir sind. Das ist jetzt Zeit. Das ist der Wandel. Mhm. Und deshalb sagen wir, geht es auch immer ein Stück weit um eine Demokratisierung. Und gerade für die Großen ist es oft so, dass wir einfach hören, Mensch, ne, wir haben super Lieferanten in Deutschland schon aufgebaut und entwickelt über die letzten 10, 15, 35 Jahre. Ne, so. Aber das Thema zum Beispiel China, ne, oder jetzt primär, ne, wo man sagt, sich auch davon unabhängiger machen, Indien, da trauen wir uns nicht so ran. Ne, so, macht es doch gerne für uns, ne, oder für bestimmte Warengruppen. Ne, und das ist jetzt auch so ein bisschen das Thema, was wir sehen. Kostenkonsolidierung natürlich. Ne? Wie kann ich Einkaufspotenziale, Einsparpotenziale heben? Da sind wir dann für die Großen schon ganz interessant. Ne? Und dann auch für die großen Serien, wo es gar nicht darum geht, direkt mit dem Lieferanten zu sprechen, sondern am Ende direkt mit jemandem mit technischem Verständnis und der es schafft, die Produktionskosten zu optimieren. Das ist ja die Mission, die wir haben. Und das ist auch das, wo wir uns sehen. Das heißt, eine Plattform, die schon auch Durchgriff auf die Fertigung hat, Produktionssteuerung, Produktionsplanung mit dem Lieferanten gemeinsam gestaltet und somit auch die Möglichkeit hat, dem Kunden jederzeit Auskunft zu geben. Und das qualifiziert uns dann auch für die, ich sag's mal, für die Ansprüche von den großen Kunden.
Okay, spannend. Also bist du ja letztendlich, seid ihr verlängerter Hebel vom Einkauf oder letztendlich Sparringspartner meines Einkaufs. Wenn ich sage, Mensch, ich müsste eigentlich dieses Bauteil aus Indien holen, weil der Kostendruck so ist, aber wann soll ich da hin? Mein Team ist so klein, wir kriegen keine Leute. Ich guck mal bei CNC24, ich schicke dem mal die 25 Bauteile rüber, die ich 3 Millionen Stück brauche. Und wie, um vielleicht was auf Verständnis mal dafür zu bekommen. Ich habe jetzt spezielle Bauteile, irgendwelche Kunststoffteile, irgendwelche Drehfrästeile in Millionen Stückzahl und sag, pass auf, ich habe hier einen Zielpreis von 3 Euro das Stück. Oder ich brauche einen Zielpreis oder ich kann nicht mehr als 3 Euro ausgeben. Wäre das so eine klassische Anfrage, die dann bei euch auf dem Tisch landet und ihr sagt, alles klar, wir gehen los, wir melden uns in 2 Wochen? Oder wie ist so der Prozess dann?
Ganz genau. Ganz genau. Na, also es gibt 2 Arten in der Tat, ne, und das ist genau das Thema. Gerade bei den Großen ist es halt alles schon durchkalkuliert. Mhm. Ne, wenn ich jetzt im Sondermaschinenbau Prototypen unterwegs bin, da ist es ein bisschen ein anderes Thema. Ne, so. Aber gerade für die Serien, die ja schon auch interessant sind und auch so ein bisschen, ne, Vorhersagbarkeit, ne, Predictability, das Forecasting ermöglicht, da kriegen wir schon auch einen genauen Preis mit und dann ist es genau, wie du beschreibst, ne, dass man uns sagt, Mensch, das sind sozusagen das ist das Budget, ne, das sind die Zielpreise, das ist der Wunsch, den wir haben, da wollen wir hin, ja, das ist sozusagen das Volumen, was dahinter steht und dann erarbeiten wir Lieferketten, ne, und geben einfach verschiedene Optionen dann, ne, und können sagen, alles klar, ne, du kriegst das Teil, ne, und das ist unser Vergleich, den wir immer sagen, ne, morgen aus Bayern kostet 3.000 Euro, ne, oder du hast ein bisschen mehr Zeit, dann haben wir die Lieferanten in Indien, ne, in Vietnam, in China, ne, in Malaysia, wherever, die uns dann da zur Seite stehen. Und dann geht's in den klassischen Prozess, ne, Angebotsgestaltung, Ausarbeitung, Besprechung, Musterprozesse sozusagen dann auch sauber zu begleiten, mit dem Ziel dann natürlich auch die Serien zu gewinnen. Ja. Grundsätzlich aber sehen wir es so, dass oft die Kunden erstmal mit kleinen Teilen anfangen. Ne, so. Aber das kommt immer darauf an, so ein Stück weit, wie groß der Need ist. Ne, so. Wenn ich natürlich gerade ein Problem habe, ein Lieferant bricht mir weg und das sehen wir auch, was heute öfters vorkommt. Ne, oder die Probleme haben sich dermaßen gestapelt über die letzte Zeit, ne, dass einfach eine große Unzufriedenheit herrscht und man sagt, Mensch, ne, jetzt für den nächsten Rahmenvertrag, ne, möchte ich einfach nicht mehr mit dem alten Lieferanten gehen, ne, weil Oberflächenthematiken oder Versandverpackungsrichtlinien, die ja unter Umständen auch sehr komplex sind, dann nochmal on top zur Produktion, ja, nicht eingehalten werden können, ne, dann starten wir auch gerne mal mit den großen Aufträgen. Ne. Das heißt, das ist wie alles immer bunt gemischt, alles dabei. Aber klar, die großen Serien machen natürlich auch Spaß. Keine Frage.
Wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn du jetzt sagst, okay, ich sag mal, so eine Stückzahl, die muss ja auch ein Lieferant kapazitätstechnisch abbilden können. Jetzt sagst du, okay, nur mal angenommen, du hast jetzt keinen. Und du weißt, okay, mit dem Preisgefüge brauchen wir in Deutschland gar nicht anfangen, dann müssen wir nach, bleiben wir bei in Indien, bleiben wir da dran. Wie läuft das denn? Also fliegt ihr nach Indien, googelt ihr, sprecht ihr da irgendwelche an? Weil irgendwie, also wenn ich jetzt an so eine große Idee denke, dann würde ich ja so als normaler Einkauf sagen, okay, wir fliegen da mal mit der, wenn alles stimmt, so von den groben Parametern, dann müssen wir erstmal runterfahren, den auditieren. Dann müssen wir gucken, wie sieht der Laden aus? Weil ne, da gibt es ja allerhand Regularien auch, die auch eingehalten werden müssen. Ja. Wie ist da der Ablauf?
Genau, gerade das Thema Prozesse hier natürlich wichtig. Also du hast das gerade schon gesagt, natürlich ist auch ein Vor-Ort-Besuch, ne? So fällt er nicht weg. Ne? Den haben wir noch nicht wegoptimiert bekommen, ne? Soweit ist die Technologie da noch nicht. Das heißt, bei uns ist es so, dass die Lieferanten auditiert sind. Ne? Im Onboarding sozusagen, wir lernen den Lieferanten kennen und da machen wir es natürlich auch wie unsere Kunden. Am Ende sind wir nichts anderes, ne? Der Lieferant für unsere Kunden. Wir sagen immer so ein bisschen der Superlieferant, weil am Ende haben wir die 500 im Bauch, ne? Und auch wenn nur ein Logo oben drauf steht, haben wir trotzdem die Möglichkeit, und das machen wir auch, dann redundante Lieferketten aufzubauen und mehrere Lieferanten ins Spiel zu bringen. Das heißt, wie funktioniert das ganz konkret? Am Anfang geht es erstmal darum, das Bauteil zu verstehen. Und das ist der Prozess, der eigentlich am wichtigsten ist. Denn wenn wir eins gelernt haben, dann steht die Wahrheit ja selten allein nur auf der Zeichnung. Und das ist immer so ein platter Satz. Ne? Aber das ist ja genau das, weshalb man so gerne an seinem Dorfteich bleibt. Ne? So, weil der Kollege weiß, dass das, was nicht auf der Zeitung steht, trotzdem gefordert ist, sonst gibt es ein Problem in der Qualität. Und so. Und das ist so die große Problematik, die wir einfach sehen. Und das ist so traurig, dass es einfach keine einheitlichen Qualitätsstandards gibt in der Anfrage. Und da geht oft das Drama schon los. Und wenn man das vorher nicht gelöst hat, dann wird es danach nur noch komplizierter. Das heißt, Qualifizierung des Bauteils, das Bauteil wirklich verstehen, sicherzustellen, ist die Oberflächenangabe auch konkret. Wenn es ein Sichtteil ist, dann sollte das auch vermerkt sein, so als Beispiel. Schichtdicken, das sind so die Standardthemen, was so die Oberflächen angeht, wenn da noch ein Elox zum Beispiel mit dazukommt. Und dann schauen wir, wenn das Bauteil verstanden wurde, welche Maschinen bei uns im Netzwerk und welche Lieferanten kommen denn dafür überhaupt in Frage. Und das passiert dann vollautomatisch. Das heißt, wir haben dann schon ein Netzwerk bei uns etabliert und auditiert, wo wir sagen, das sind dann die Lieferanten, die dafür dann passgenau in Frage kommen. Und die werden dann sozusagen für diese Opportunity, für dieses Projekt freigeschaltet. Und das ist der Prozess. Das heißt, Bauteilanalyse, Qualifizierung der Anfrage, dann erfolgt das Matching. Und das ist dann Bauteil zu Maschine und Kapazität. Der Lieferant hat dann auch die Zeit, sozusagen, sich das Bauteil, und natürlich muss er sich die Zeit nehmen, das Bauteil dann zu verstehen und anzuschauen. Und dann gehen wir sozusagen in die Verhandlung. Das heißt, es ist so ein Reverse-Bidding-Verfahren bei uns, wo die Lieferanten sich dann bewerben auf diese Projekte. Gerade mit Zielpreisen funktioniert das fantastisch, muss man einfach sagen, weil das ist natürlich oft das Thema, so ins Blaue kalkulieren. Und gerade wenn ein Kunde, wenn wir sehen, die Zeichnung ist schon seit 2002 im Umlauf, schon 18 Revisionen drauf, dann brauchen wir jetzt auch nicht mit dem Kollegen Sachsen, der es schon 48 Mal erfolgreich produziert hat, da ins Rennen gehen, blind. Also, das ist dann auch so ein bisschen ein Prozess, was man den Kunden dann nochmal klar machen muss. Also am Ende wollen wir ja eine Win-Win-Situation generieren. Deshalb ist Zielpreis schon genau der Indikator, wo wir sehen, da sind wir deutlich erfolgreicher. Das heißt, Trefferquote bei uns dann über 50%, den Zielpreis dann auch tatsächlich zu unterbieten. Das ist ja die Idee dabei. Wir gehen da dann nicht rein und sagen, Mensch, 3 Euro, dann sind es 3 Euro, sondern dann zu gucken, welche Möglichkeiten haben wir. Bei neueren Bauteilen dann auch zu schauen, gibt es da Optimierungen, die wir vorschlagen können? Muss das dann wirklich so aussehen? So? Oder können wir da was optimieren, um den Preis vielleicht noch weiter zu reduzieren. Und dann genau geht es in die Bemusterung, in die Produktion. Und dafür ist natürlich auch der Audit beim Kunden, beim Lieferanten, denn auch die Lieferanten schließlich sind unsere Kunden. So, das sehen wir schon auch so. Eine notwendige Maßnahme. Gerade wenn es dann in die Serie geht, und wenn man über Nullserien spricht, dann sowieso. Das heißt dann auch die Besuche vor Ort. Das heißt, da sind wir dann eigentlich klassisch aufgestellt wie eine Bosch, dass wir auch unsere Leute vor Ort haben, die Qualitäter, die dann beim Supplier nochmal sicherstellen, dass auch die Werkzeuge da sind, dass es die Maschinen sind, die wir vorher schon digital gesehen haben. Viele Sachen kann man ja da schon sich vorher zeigen lassen. Die Messmittel vorhanden sind, auch ein wichtiges Thema. Und dann das Projekt ganzheitlich verstanden.
Okay, du hast jetzt nochmal einen Punkt genannt, gerade mit den Zielpreisen. Und ich habe da vor kurzem auch gerade noch ein Format gehört. Und das könnte ja tatsächlich auch bei euch ein Modell sein. Und zwar, es wurde ein Preis abgegeben. Und die drei besten wurden dann drinne gelassen in der Auktion sozusagen. Also es ist wie eBay, nur rückwärts. Und dann hat man gesagt, okay, ihr drei seid die Besten, aber ich brauche den Preis von 8 Euro. Wer bietet unter 8 Euro? Und dann haben, oder wer bietet 8 Euro? Und haben alle 8 Euro geboten oder zwei haben 8 Euro geboten, einer ist rausgefallen. Und die 8 Euro geboten haben, haben gesagt, okay, wer bietet 57? Ja, der eine noch, zack. Mhm. Also arbeitet ihr mit, tatsächlich mit so einer Methodik oder wie würde das sowas ablaufen, wenn ihr sagt, hey, 3 Euro Zielpreis von mir, und ihr sagt jetzt, okay, wer macht's für 2 Euro oder wie ist da die Auswahl der Lieferanten her, wenn es mal angenommen, das können mehrere Lieferanten fertigen, wenn es jetzt nicht so ein spezielles Bauteil ist?
Ja, genau, ne? Also du sagst es genau, es kommt immer darauf an, was es ist denn für ein Bauteil tatsächlich, ne? So, und dann haben wir natürlich auch unsere Lieferantenentwicklungspläne. Das heißt, was wir schon gerne machen, ist, dass wir dem Lieferanten sagen, was ist denn die Kapazität, die du hast und wie kriegen wir dich ausgelastet. Mhm. Also, und das kriegen wir ganz gut hin. Und den Fall hatten wir so noch nicht, dass wir uns dazwischen zwei entscheiden mussten. Ne? Grundsätzlich aber ist es so, dass der Kapazitätsplan uns da hilft, sozusagen da die Entscheidung zu treffen. Und am Ende bei uns natürlich auch immer datenbasiert. Ne? Das heißt, ganz wichtig natürlich das Thema Qualitäts- und Lieferterminttreue. Mhm. Ne? So. Und da ist dann schließlich das immer das entscheidende Kriterium. Ne? So. Wer liefert pünktlicher, ne, und hat weniger Reklamationen, der kriegt den Zuschlag, weil das ist dann auch die Ambition für den anderen Lieferanten, sich auf der Achse zu verbessern. Ne? Deshalb sagen wir immer so ein bisschen nur der Preis. Ne? So. Wenn es wirklich nur um den Preis geht, kann man machen, ne? Aber das ist nicht unsere Philosophie. Okay. So, und am Ende geht es ja auch nicht darum, und gerade jetzt aktuell kriegen wir es schon mit, ne, dass sich die Lieferanten unterbieten, ne, so, und gerade die Schweizer, ne, so noch deutlich günstiger als die Deutschen sind, wo man sich fragt, wow, ne, so, aber gut, ne, so nochmal andere Hintergründe, ne, so, aber auch wenn wir hier bleiben, sehen wir es schon, dass der Preiskampf ja losgegangen ist. Ne, so, und das ist was, wo man nur sagen, nee, da wollen wir jetzt nicht noch extra Öl ins Feuer schütten, ne, sondern es geht ja auch darum zu überleben. Also und leben zu lassen für den Lieferanten.
Und das heißt auch, ihr habt dann auch ein richtiges Lieferantenmanagement, wo ihr eure Lieferanten regelmäßig bewertet und auswertet auch. Also letztendlich das, was der klassische Einkauf halt auch für seine Lieferanten hat, so habt ihr das dann auch wieder runtergebrochen für eure Lieferanten?
Genau, genau. Mit dem großen Unterschied, sagen wir immer, ne, dass wir es auch transparent dem Lieferanten zeigen. Mhm. Also. Also das sehen wir ja auch oft bei unseren Kunden. Wir müssen mal fragen, Mensch, ne? Sondern ja, müssen wir mal gucken, ist im Aufbau und ja, also welche Kennzahl interessiert euch das? Und dann kriegt man da mal irgendwie was so durchs Telefon. Weißt du? Aber am Ende geht es uns ja darum, wir wollen ja die Lieferanten kontinuierlich entwickeln. Ja. Das heißt, wir machen das eigentlich für jeden einzelnen Auftrag, ne? Dass wir da die Kennzahlen messen, die für uns relevant sind. Ne? Das ist jetzt die Kommunikationsgeschwindigkeit, ne? Liefermengentreue, ne? Reklamation, Verpackung, ne? Alles wird evaluiert, was dann in den Score einfließt, sodass der Lieferant da kontinuierlich auf dem Laufenden gehalten wird und auch aufgezeigt bekommt, wie kann er sich denn da verbessern. Deshalb ja klar, ne, auch da das Lieferantenmanagement ist natürlich das auch, so, um da nah dran zu sein. Und bei uns läuft es unter dem Stichwort sozusagen Supplier Quality Management. Ne? Wie kriegen wir die deutlich verbessert? Weil ganz klar, am Ende sind wir nur so gut wie unsere Lieferanten. Das ist keine Frage.
Und wenn ihr jetzt wie macht ihr das mit neuen Lieferanten? Also sucht ihr aktiv auch neue Lieferanten oder bewerben die sich bei euch? Oder wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das Verfahren haben wir nicht, sucht ihr dann oder kommen die von alleine? Also das wird einmal durch diesen Prozess des Onboardings durchgehen. Also wie qualifiziert ihr Lieferanten? Also bis ich dann Lieferant bin, so diesen Weg dahin, einfach für den Zuhörer dann mal, damit er die Qualität hinter eurer Plattform auch versteht, dass es nicht so ist, ja, trägt sich einer ein und los geht's, sondern das ist, glaube ich, schon ein bisschen komplexerer Prozess, dass wir da einmal reingehen.
Richtig, genau. Super Frage. Also grundsätzlich gibt es natürlich beides. Ne? Lieferanten, die sich bei uns aktiv bewerben, und das sehen wir schon immer. Ne? Es kommt immer so ein bisschen auf die, ich nenne es mal Konjunkturphase gerade an. Ne? So, ne? Entweder ist es so ein bisschen der Markt, wo die Kunden, ne, rumrennen und suchen, so, wer schafft es jetzt, meine Teile zu produzieren, ne, wenn der Markt voll ist. Gerade jetzt aktuell sehen wir das schon, ne, dass mehr Lieferanten auch zu uns kommen, ne, aktuell und fragen. Deshalb, das ist einmal der Kanal Inbound, absolut, wo sich Lieferanten bewerben. Und dann gehen wir natürlich auch strukturiert raus und schauen uns an, sozusagen, ne, was sind die Regionen, ne, wo wir schon stark vernetzt sind. Ne, gerade in Indien sozusagen, ne, haben wir so ein Hub, ne, wo wir auch Mitarbeiter vor Ort haben. Und sagen, das macht dann Sinn, ne, dass wir es dann eben die ganze Fläche verteilen, ne, sondern da auch regional das zu konzentrieren. China genauso, welche Regionen sind da relevant, ne, Vietnam als erstes Hub. wo wir dann aktiv sozusagen noch neue Lieferanten identifizieren wollen, gerade für das Thema Serien, ne, Großserien. Der Onboarding-Prozess bei uns ist dann auch, ne, unterscheidet sich da von der Abfolge gar nicht von einem klassischen Maschinenbauer, wenn er seinen Lieferanten entwickelt. Am Anfang geht es erstmal um einen relativ groben Fragenkatalog. Unterschied aber dann bei uns ist relativ früh, dass wir sagen, okay, stimmt das Mindset? Also, wo will der hin? Also, wo kommt der her? Also, und wenn das der Lieferant ist, der sagt, nö, ne, so eigentlich brauche ich jetzt nur hier so einen Lückenfüller. Ne, so, und irgendwie einen Kunden, der mir jetzt gerade, habe ich nicht so viel zu tun und bin dann auch bald wieder weg, dann ist das nicht das, wonach wir suchen, ne, sondern auch wir wollen ja langfristige Partnerschaften aufbauen. Und das kriegt man schon relativ schnell mit, ne, so wenn man sieht, so gerade die Servicequalität, ne, wie digital ist auch der Lieferant, ne, so wie proaktiv kommuniziert er, das kriegen wir schon relativ schnell am Anfang mit, ne, so wie schnell werden E-Mails beantwortet, ne, weil jetzt die Erreichbarkeit auf der Hotline, ne, so gibt es für die verschiedenen Ansprechpartner auch dedizierte E-Mail-Adressen, ne, oder muss ich alles über den Geschäftsführer funneln? Das sind so Kriterien, die für uns extrem wichtig sind, ne, weil wir sagen, wir wollen ja schon modern und digital sein. Und direkten Zugang auch und die Struktur verstehen. Das heißt, erstmal die Organisation erfassen. Dann geht's bei uns darum, sozusagen, das ist so das softe Level, dann an die Hard Facts, ne, wo wir sagen, okay, wie sieht's denn aus bei den Kapazitäten, also Maschinenpark sozusagen, dann Struktur zu erfassen und auch das Thema Qualität. So. Da sind wir erst später drauf gekommen, ne, aber mindestens genauso wichtig, ne, das heißt, zu verstehen, was ist der auch tatsächlich in der Lage, dann, die Qualität kontinuierlich zu gewährleisten. Mhm. Das heißt auch, das zu verproben, und das kriegen wir schon ganz gut hin, auch über Online-Auditing sozusagen, ne, wo wir vorab erstmal per Video, ne, so uns das zeigen lassen, ne, so eine guided Tour durch die Produktionskapazitäten, bis es dann sozusagen in die Vertragsphase geht, ne, wo wir den Lieferanten dann bei uns auf der Plattform aufnehmen. Das heißt, erstmal muss das Profil dann befüllt werden. Und dann ist er sozusagen freigeschaltet für leichte Anfragen. Das heißt, im ersten Schritt dann auch, ne, kleine Stückzahlen, einfache Bauteile, erstmal gucken, hältst du dein Versprechen? So. Funktioniert das? Ne? Und dann entwickeln wir den Lieferanten sukzessive. Und das sehen wir sozusagen auch, dass das der erfolgreichere Ansatz ist, ne, als direkt gleich mit den großen Aufträgen dann auszugehen. Okay. Und gerade bevor wir dann Serien, Großserien produzieren, ne, ist dann der Besuch vor Ort auch absolut Pflicht. Mhm. Das ist dann auch die Verantwortung, die wir haben dem Kunden gegenüber, ne, um da einfach sicherzustellen, dass wir nah dran sind an der Fertigung. Mhm. Ne, so. Gerade auch das Thema, ne, Erstbemusterung sehr, sehr eng zu begleiten, weil, ne, ansonsten, wenn das schon nicht sitzt, ne, so, dann verzieht sich das alles ungemein und Zeit, ne, am Ende Preis, Qualität und Lieferzeit, ne, so, ja, das Dreieck. Das ist ja idealerweise gleichschenklich.
Jetzt, ich habe ganz viele Fragen, ich muss sie für mich mal sortieren, aber ich schieße mal raus. Du hast jetzt gesagt, ihr habt auch noch einen Hub in Indien und in China. Also vielleicht mal, wie viele Mitarbeiter habt ihr gesamt? Weil, was, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr habt ja auch noch wirklich ein Messzentrum, wo ihr wirklich dann die Ware auch nochmal kontrolliert. Ist das richtig? Okay, richtig, da würde ich später vielleicht nochmal drauf rein, ja. Das ist nochmal so separat. Aber wie viele Mitarbeiter so habt ihr global?
Ja, also insgesamt, ne, sind wir jetzt über 50 Mann, ne, ein Stück weit über 50.
Okay.
Das ist natürlich für uns alles sehr produktions- und procurement-lastig. Mhm. Ne, so. Das heißt, wir sagen, das ist ja auch genau die Stärke, wo wir stehen, ne, dass wir tatsächlich auch Teile sprechen können. Mhm. Ne, so. Lange Zeit war ich der Einzige sozusagen, der nicht aus dem Maschinenbau, nicht aus der Feinwerksmechanik oder Industriemechaniker oder sonst wie kommt, ne, so klassisch BWLer, ne, aber so die ersten Mitarbeiter und der Kern sozusagen kommt da vom Fach. Mhm. Ne, so, und das ist für uns ganz, ganz wichtig, so dass wir dann natürlich auch vor Ort die das qualifizierte Personal haben, um nah am Lieferanten zu sein. Ne. Chor der Mannschaft ist aber nach wie vor in Deutschland.
Okay. Alles klar. Und das heißt, in Indien habt ihr dann auch wirklich eigene Mitarbeiter und eine eigene Filiale oder sind das mehr Kooperationspartner in Indien direkt?
Nee, genau. Eigener Mitarbeiter, ne, so, und dann natürlich auch noch Kooperationspartner. Okay. Ne, so, also das ist dann schon auch das Thema, ne, die Lieferanten natürlich, ja, sowieso. Mhm. Und zusätzliche, ne, so Quality Assurance Services, die wir dort auch noch aufschalten können. So. Ja, das ist dann so ein bisschen die Brücke, ne, was du sagtest, wir haben natürlich auch ein eigenes Quality Hub, ne, um zu gewährleisten, weil das ist genau das, was uns auch unterscheidet. Wir sagen, wir machen jetzt kein Dropshipping, ne, direkt vom Lieferanten zum Kunden, ne, sondern wir wollen ja sicherstellen, ne, dass wir gerade am Anfang, auch wenn wir den Lieferanten noch nicht so gut kennen, ne, so und die Messprotokolle, ne, die sind mal schnell ausgefüllt, ne, aber am Ende will man ja schon sehen, ne, so, dass es tatsächlich auch der Wahrheit entspricht. Deshalb haben wir hier das eigene Messzentrum in Berlin, ne, aber auch die Partner für die größeren Serien, wo wir direkt vor Ort, ne, mit dem angeforderten Qualitätsanspruch sozusagen dann auch sicherstellen können, dass die Spezifikationen zu 100% eingehalten sind und da nicht unnötig Zeit ins Land.
Das habe ich so tatsächlich auch noch, weil das ist so, wie du sagst, es gibt ja viele Plattformen, da wird es dann bei dem Lieferanten direkt gemacht und dann wird es rausgeschickt und fertig. Das hat mich tatsächlich auch überrascht, weil ich gesagt habe, Mensch, okay, die haben ein eigenes Messzentrum, das heißt, die Ware wird dann beim Lieferanten gefertigt, der macht wahrscheinlich auch sogar noch Messprotokoll, schickt es dann zu euch, ihr prüft nochmal, gewährleistet, dass es wirklich 100% ist und dann geht's raus. Damit habt ihr natürlich die höchste maximale Qualitätsanspruch und eure PPM-Zahl oder die Prozentzahl waren 0,11, wenn ich richtig gelesen habe.
Genau, ne? Ja.
Spricht ja auch dann für sich. Da hatte ich jetzt so gedacht, okay, wenn die das jetzt machen, okay, die Qualität ist dann gut, aber das geht natürlich wieder auf die Lieferzeit, weil dann muss ich das erst wieder nach Berlin schicken, dann wird das geprüft, von Berliner wieder weiter. Ist das ein Thema oder geht das dann alles relativ so, kommt rein, wird geprüft und raus? So innerhalb von 24 Stunden.
Genau, ne, das ist der Wunsch. Okay. Ne? Auf die 24 Stunden, da optimieren wir alles hin. Ne? So. Da waren wir mal ganz am Anfang, ne? So. Als wir noch ein bisschen kleiner waren. Mittlerweile dauert es schon ein bisschen länger und absolut. Ne? So ist das natürlich ein Thema, was sich dann auch auf die Lieferzeit auswirkt. Ne? Das ist aber nochmal, wo wir sagen, ne, am Ende klar, der klassische Sondermaschinenbauer, ne, der einfach immer kleine Lots bestellt und am liebsten alles in 2 Wochen vor der Tür stehen hat, der ist es auch nicht für uns. Ne? Muss man einfach ganz klar sagen.
Okay.
Das heißt, für uns der Sweet Spot sind die Kunden, die sagen, sie haben ein eigenes Produkt. Ne? So, sie haben ein eigenes Produkt, was sie verkaufen, ne? Was immer wieder aufgelegt wird, ne? Dass sie weiterentwickeln möchten. Ne? So, und da kümmern wir uns gerne ganzheitlich drum, weil es einfach auch den Vorteil hat, dass man besser planen kann. Mhm. Und so. Das heißt, da gibt es schon so ein bisschen Erfahrung, was sind die Frequenzen, was sind die Abrufmengen, wann kommt was. Okay. Ne? So, grundsätzlich aber trotzdem, ne, ist die Ziellieferzeit bei uns bei 30 Kalendertagen im Schnitt.
Okay.
Ne? So. Das hatten wir eine Zeit lang und natürlich, ne, so Corona, Ukraine-Konflikt, der Zeit hat uns das, ne, gerade am Anfang dann noch schon auch ins Schulen gebracht, wo wir gemerkt haben, okay, ne, das, da gingen die Zeiten eher nach oben oder so und da war wir seltener bei den 30 Tagen. Ne. Aber es geht ja schließlich auch darum, sozusagen das zu halten, was man verspricht. Ne, so. On-Time-Delivery als Kennzahl, ne, so, die messen wir bei uns auch sehr, sehr hart. Ne, so. Ja, das heißt, das ist bei uns intern sozusagen eine Null-Toleranz-Regel. Ne? Das heißt, wenn es das Datum ist, ne, wir arbeiten dann nicht mit Kalenderwochen, ne, sondern mit dem Datum, mit dem Stichtag, dann muss es auch genau das sein. Ne? So, und da sehen wir natürlich auch, dass das sozusagen die Kennzahl ist, an der wir uns messen lassen wollen. Aber natürlich steht und fällt auch das immer ein Stück weit mit den Anforderungen und den Ansprüchen des Kunden und wie oft man die Teile macht. Ne? Und da sind wir wieder beim Thema ganz am Anfang, wie gut natürlich auch die Qualifikation von unserer Seite der Bauteil am Anfang ist, und auch die Bereitschaft auf der Kundenseite, die Informationen explizit zu kommunizieren. Ne? So, oft mangelt es gar nicht am Willen, ne? So, oder ich brauche das, ne? So, aber es ist gar nicht so das Bewusstsein da, dass das ein entscheidender Faktor ist, der dann auch hinten raus dafür sorgt, dass die Qualität stimmt, ne? Und die Lieferzeit stimmt. Okay. Deshalb grundsätzlich klar, Versand ist optimiert, ne? Und das darf man nicht vergessen. Ne? Du hast es gerade gesagt, China, Indien, ne, die Versandwege mit dem Flieger, ja, und dann noch die Qualitätssicherung on top. Ne, das heißt, best case, ne, so sind wir da in 5 Tagen. Aber auch da kommt sozusagen, ne, Versand und Qualitätssicherung. Aber das ist dann eher für die kleine Stückzahl. Ne, so, wenn es natürlich ein paar mehr Stück, ein bisschen größeres Volumen ist, dann muss man da schon das Doppelte mit berücksichtigen.
Das heißt, ihr habt dann auch eine eigene Zollabwicklung mit im Team? Also da muss es, also weil wir kennen das ja von uns, also die Zollthematiken sind ja nicht ganz ohne. Also da braucht man ja auch tatsächlich auch wirklich auch gute Leute, die dann da die Kommunikation vor Ort auch halten, dass das wirklich alles läuft und nicht die Ware noch irgendwie 4 Wochen im Zoll steht und da feststeht, aber der Liefertermin rückt ran. Das heißt, da habt ihr auch wirklich dann auch eine Zollabteilung. Müsst ihr sehr wahrscheinlich, ja?
Richtig, genau. Das sind so die Spaßthemen, die man auch gerne unterschätzt, ne, so. Besser nicht vergisst, ja. Ja, so. Aber was auch wofür die Kunden unglaublich dankbar sind, ne, so, und was da auch manchmal gar nicht so bewusst ist, was da alles noch dran hängt, ne, so auch eine DHL, ne, oder egal wer es ist, ne, eine FedEx oder wo auch immer die Ware herkommt, da verspätet sich so ein Flieger auch gerne mal, ne, so. Und dann kommt noch der schöne Zoll ins Spiel, ne, auch die Kollegen sind nicht immer ganz so proaktiv, ne, so, oder auch auskunftsfreudig, was da jetzt genau fehlt. Deshalb klar, ne, das ist auch ein Thema, was wir natürlich aus dem FF beherrschen müssen, die Informationen erstmal, die richtigen Dokumente auf der Lieferantenseite schon zur Verfügung zu stellen, ne, so dass das ein geschmeidiger Ablauf ist und dann natürlich auch bei uns intern sozusagen im Tracking, ne, und in der Zollabwicklung da zügig zur Tat zu schreiten, um zu gewährleisten, dass es da nicht zu unnötigen Verzögerungen kommt, ne, so denn. Die Logistikwege sind natürlich nicht ohne. Deshalb ja, ne, so, das ist ein Riesenmehrwert, den wir da bringen, Versand- und Zollabwicklung sozusagen plus Qualitätssicherung für die Kunden zu übernehmen. Die sagen, Mensch, ne, so, ich möchte von den günstigen Preisen, ne, aus außerhalb von Deutschland profitieren, ne, und gerade Asien, ne, als interessanter Markt, aber möchte nicht sozusagen die ganzen Prozesse bei mir noch intern abnehmen.
Okay. Die Thematik Kapazität, weil du das nochmal angesprochen hast, habt ihr dort eure Lieferanten dann sozusagen, habt ihr die digital angeschlossen, dass sie ihre, wenn sie denn digital sind, ihre Kapazitäten digital live und in Echtzeit rüberschicken, oder nehmt ihr das nur so grundsätzlich auf, alles klar, der hat 3 Maschinen in 3 Schichten und wird reingeschrieben und fertig, weil nur weil der jetzt, ich sag mal, 100 Stunden die Woche hat, heißt das ja nicht, dass er jetzt gerade vielleicht diese Kapazität hat oder auch in der nächsten Woche. Oder ruft ihr dann proaktiv an und sagt, Mensch, ihr habt ja noch eigentlich 100 Stunden, habt ihr die jetzt wirklich auch noch? Oder wie, weil das ist sonst auch sehr aufwendig, stelle ich mir das sonst vor.
Ja, absolut. Also ist es auch, ne, einfach, ne, gut, einfach kann jeder. So. Und deshalb ist es so ein bisschen, der Wunsch ist natürlich, die komplett digital anzubinden. Ne? Da sind wir aber noch nicht, ne? Ganz klar. Ist natürlich auch einfach ein bisschen das Thema, wie weit sind die Lieferanten auf der Seite, ne? Und wie hat man dann den Universalstecker, ne? Der es erlaubt, die alle zu connecten. Und das ist so ein Stück weit die Herausforderung. Ne? Deshalb geht es schon darum, für uns am Anfang, ne, den Lieferanten gut zu verstehen, kennenzulernen. Und du hast es gerade gesagt, ne, wie viele Schichten sozusagen, ne, wie viele Mitarbeiter, ne, so, was sind die Maschinen, die zur Verfügung stehen, dann auch einen Kapazitätenplan zu entwickeln, ne, so wie wir sagen, wie viel Kapazität können wir sozusagen pro Technologie im Monat bei dir einkaufen. Und das ist dann sozusagen die Kennzahl, auf die wir optimieren, ne, so, und wo wir auch aufpassen, sozusagen, dass wir die nicht überstrapazieren, ne, so, weil das geht natürlich dann nach hinten los. Und dann ist es natürlich einfach der kontinuierliche Austausch, ne, der uns immer wieder zeigt, sozusagen, ne, so, inwiefern, ne, sind wir da schon an der Grenze, ne, oder, und das ist natürlich, ne, so, schon auch ein Thema, dass wir auch gerade am Anfang, ne, die Erfahrung machen mussten, ne, dass die Lieferanten gerne erstmal den Auftrag annehmen und den Liefertermin bestätigen, und dann hinten raus, ne, so, steht man doof da. Deshalb, da geht es natürlich darum, da die Kapazitätenplanung belastbar, ne, und glaubhaft abzubilden bei uns im System. Und das haben wir mittlerweile sehr, sehr gut.
Das vielleicht nochmal auf den Messraum ganz kurz. Ist das schon immer von Anfang an so die Denkensweise, wenn, dann geht es nur mit Messraum oder mit Messhub? Oder war das eher so, dass ihr gesagt habt, nee, irgendwie, das ist alles Mist, die Qualität leidet darunter, wir können das nicht durchleiten, wir müssen von Anfang an anders sein als andere Plattformen und das bei uns im Haus messen?
Genau, wir haben schon uns angeguckt, okay, was sind denn so die Challenges, die die Kunden auch mit den anderen Plattformen haben. Ne, so. Und das Thema Qualität ist natürlich, am Ende sagen wir immer, sind wir, ne, in der Gigafactory, also der Superfertiger, aber ohne eigene Maschinen. Ne, so. Und einfach nur ein Händler zu sein, ne, der Teile kauft von A nach B, dafür ist einfach die Materie zu komplex. Ne? Und deshalb haben wir gesagt, ist für uns die letzte Meile so wichtig, ne? Dass wir da wirklich die Hand auf der Qualität haben und sicherstellen, ne? Und das war immer so die Idee, dass der Kunde, ne, einerseits Transaktionskosten reduziert im Einkauf, ne? Gute Betreuung hat, ne? So nah an der Produktion ist, wie wenn er mit dem Lieferanten spricht. Zollabwicklung und Logistik von uns übernommen bekommt und rein theoretisch dann auch keine Qualitätssicherung mehr bei sich machen muss. Oh. Das heißt, das All-Inclusive-Paket bekommt. Deshalb war das von Anfang an das Thema. Aber natürlich, ne, sehen wir jetzt auch noch Deutschland, Österreich, Schweiz sozusagen sind wir aktiv, ne, testen aber auch andere Märkte, sind ja da schon neugierig, ne, welche Wachstumschancen es da noch gibt. Und da macht es nicht immer Sinn, ne, das hier über das eigene Hub zu drehen. Mhm. Deshalb haben wir auch da jetzt, ne, für uns war es aber wichtig, sozusagen den Blueprint zu entwickeln, ne, und den perfekten Prozess, den wir sauber tracken, ja, können. Ne? Und das ist das, was ich vorher sagte, dass wir jetzt auch externe Dienstleister angeschlossen haben, so dass wir dann auch die Flexibilität haben. Ne? Trotzdem sagen wir, ne, so brauchen wir immer noch mal eine Qualitätskontrolle, gerade für Serien mit gewissen Zertifizierungsanforderungen, mhm, dass wir da immer noch mal aufschauen und das eine externe Partei, okay, macht.
Wenn wir jetzt noch mal reingehen, okay, jetzt bin ich im Einkauf und ich habe jetzt ein Bauteil auf dem Tisch, was ich 100 Mal im Monat brauche, und wie ist der Ablauf? Schicke ich euch das per E-Mail? Lade ich das auf der Website hoch? Wie ist so der klassische Weg? Und dass wir einmal durch die Kette durchgehen, einmal lade ich was hoch, schicke ich was, und dann bekomme es einen speziellen Lieferanten, such dir den aus. Also diesen Weg bis hin zurück, Preis, Angebot, Auftrag, also diesen Prozess einmal, dass wir da, dass der Zuhörer da auch mal das Verständnis für diese Reihenfolge hat.
Ja, ja. Also 40% der Kunden, ein bisschen mehr, ein paar Prozentpunkte mehr nutzen, machen den Prozess sozusagen über die, mhm, Webseite, ne, gehen über den Wizard, wie wir sagen, über das Kontaktformular, ne, platzieren ihre Anfrage und diese wird dann von uns sozusagen im System automatisiert erfasst. Ne, die andere Hälfte schickt es per E-Mail.
Okay.
Also auch das ist schwer rauszubekommen, ne, so, aber geht ja auch für uns darum, ne, und das ist schon, was wir sehen, ne, so, wir sind Service-Dienstleister, mhm, ne, so am Ende wollen wir es so machen, dass es für den Kunden bequem ist. Und wir glauben nicht daran, dass wir jetzt in den kompletten deutschen Maschinenbau, ne, umgewöhnen können, von heute auf morgen, ne, alles über eine Plattform, mhm, zu machen. Am Ende gibt es da einfach gelernte Wege. Oft wird es auch direkt aus dem ERP die Anfragen verschickt. Und da machen wir natürlich, okay, mit. Das heißt, beide Wege sind möglich. Der favorisierte Weg, klar, ne, ist die Plattform sozusagen, ne, das über den Besitzer zu erfassen. Aber beides funktioniert wunderbar. Was passiert dann im nächsten Schritt sozusagen, ne, wenn die Zeichnungen bei uns über die Webseite erfasst werden, dann funktioniert das sozusagen automatisch, dass die Bauteile bei uns angelegt werden. Das heißt, jeder Kunde kriegt eine digitalisierte Bauteildatenbank bei uns. Die Zeichnungen werden automatisiert ausgelesen, sodass wir direkt erfassen, alles klar, was ist jetzt sozusagen Bauteilname, Zeichnungsname, Material, welche Gewinde, Toleranzen, Passung und bestimmte Merkmale, die wir für uns klassifiziert haben, die darauf schließen lassen, dass es ein Bauteil von hoher Komplexität ist. Das heißt, das wird bei uns schon automatisch über die Technologie generiert, sodass die Bauteilvorerfassung schon semi-automatisch passiert. Es passiert dann immer noch eine finale Abstimmung. Mhm. Und das ist sozusagen schon der erste Mehrwert, wo wir sagen, die Kunden kriegen bei uns eine Datenbank nochmal. Das heißt, die ganzen Bauteile werden strukturiert erfasst. Auch wenn es Wiederholanfragen, mhm, gibt, ne, dann greifen wir immer wieder auf die Datenbank zu, ne, können Revisionen anlegen, mhm, und. Sobald die ganzen Bauteilinformationen vollständig erfasst sind, Rückfragen geklärt sind, ne, das heißt, es gibt immer das Bauteil und dann nochmal den Anfragerahmen. Ne, wir hatten es, mhm, ja vorhin, ja, das steht immer auf der Zeichnung, ne, sobald man das komplett erfasst hat, den Fragenkatalog, dann geht es ins Matching. Das heißt, die Bauteile mit den Anfrageninformationen werden dann auf die Maschinen- und Lieferantenkapazitäten gematcht. Mhm. Das passiert innerhalb der ersten 24 Stunden. Auch da kommt es immer darauf an, ne, wie viele Bauteile sind es denn? Das heißt, für unsere Key-Accounts, ne, ist das schon ein vollautomatisierter Prozess. Ne? Da haben wir die Technologie so trainiert, ne, dass alle Zeichnungen sozusagen in Echtzeit, ne, Zeichnungsformat ist bekannt, ne, weil es ist immer der Zeichnungskopf, den das System schon kennt. In Echtzeit im System geht das Matching dann deutlich schneller. Die Lieferanten werden informiert, ne, qualifizierte Anfrage verfügbar und geben ihren Preis ab, sozusagen. Das heißt, dann geht es darum, diese Preise nochmal zu validieren. Ne, das machen bei uns dann die technischen Einkäufer, mhm, die Preis Validierung dann nochmal vornehmen, ne, um sicherzustellen, alles klar, ne, so bewegen wir uns da im Marktpreisspektrum, ne, so, und dann, ne, sprechen wir immer davon, die Angebote zu kuratieren. Ne. Das heißt, rein theoretisch, ne, könnten wir natürlich auch immer alle Preise freischalten, ne, aber wir sagen dann, wenn es einen Zielpreis gibt, sozusagen, ne, dann brauchen wir die drüberliegen jetzt nicht noch mit Anzeigen, sozusagen, ne, sondern zeigen dann die Optionen, die zur Verfügung stehen, die den Qualitäts- und Lieferterminanforderungen auch entsprechen. Okay. Also es geht schon darum, nur 30 Tage sind gewünscht, das ist der Zielpreis. Dann gucken wir, welche Lieferanten gibt es da, Indien, China, Vietnam, wherever. Das Angebot wird generiert und da ist das Ziel sozusagen innerhalb von 48.
Das war auch nochmal eine Frage, wie lange hat denn der Lieferant Zeit, wirklich da einen Preis abzugeben und schließt sich dann das Fenster, ist das dann so, sorry, die 48 Stunden sind um. Sie haben leider es verpasst anzubieten.
Ja. Haben wir am Anfang in der Tat gemacht, ne? Doch das ist halt einfach das Thema, ne? Immer ein Stück weit mit Material und auch da kommt es immer auf die Stückzahl an. Ne? Für die kleinen Losgrößen ist es gar kein Problem. Ne? Wenn es wirklich nur Prototypen, Einzelteile oder Kleinserien sind, ne, bis Stückzahl 50, kriegt man es meistens hin. Ne? So. Aber auch da, nicht immer sind alle Werkzeuge oder Vorrichtungen direkt schon vorhanden, ne? Und muss man nochmal schauen. Deshalb ist es leider nicht immer möglich. Ne? Und das ist so ein bisschen das Thema, weil das ist ja der große Unterschied, ne? Dass wir die Bauteile natürlich bei uns ein Bauteilcluster zusammenfassen und da schon immer besser werden. Ne? Das heißt, mit jeder Anfrage verdichten sich die Bauteilcluster, um dann sicherzustellen, dass das auch genau die Lieferanten sind, die genau dieses Bauteilspektrum beherrschen, um dann natürlich auch die SLAs zu erreichen, die wir uns wünschen, ne? Dass der Kunde immer das Angebot in 48 Stunden vorliegen hat.
Da gibt's ja jetzt auch Plattform, sag ich mal, wo man Dateien reinladen kann und man hat sofort einen Preis. Ist das auch ein Modell, womit ihr arbeitet? Weil ich habe ja schon gehört, okay, ihr lest ein paar Sachen aus, aber das hört sich noch so an wie OCR und sowas alles. Ein paar Sachen auslesen aus der Step-Datei auch, die ein paar Felder füllen, dass ihr erstmal so die Rohdaten habt, damit ihr wisst, okay, 20 Gewinde, 20 Passungen, das hat das Bauteil. Die Lieferanten können Passungen und Gewinde und der matcht das. Aber kalkulieren muss es der Lieferant alleine. Aber ihr überprüft ja auch nochmal. Also kommt da irgendwo eine Vollautomatisierung irgendwo zum Tragen? Weil geht wahrscheinlich nicht bei allen Bauteilen, aber vielleicht bei einem Teilspektrum?
Absolut. Ne? Also wir haben natürlich jetzt auch schon eine gewisse Preishistorie bei uns im System. Mhm. Ne? So. Und natürlich spielt die Erfahrung der Mitarbeiter da schon auch eine große Rolle. Ne? So. Wir haben es aber gesehen, auch beim Wettbewerb, ne, so dass, also was ist der Vorteil von einer Echtpreisgenerierung? Ne? So. Und am Ende, klar, ne, kommt es auch da immer ein bisschen darauf an, ne, mit wem spricht man da. Ne? Wir hatten vorher das Thema ICP, ne, so einmal, wer sind die Zielkunden, sozusagen die Unternehmen, ein eigenes Produkt haben wir schon gelernt, die passt perfekt zu uns, ne, für die bauen wir stabile Lieferketten auf. Und wenn ich dann natürlich mit einem Konstrukteur spreche für Prototypen, dann will der genau das. Ne? Der will in Echtzeit seinen Preis sehen. Ne? So. Und weiß auch, gut, beim Prototypen, das kann auch dreimal so teuer sein, weil am Ende wird der dann eh erstmal zusammengeschraubt und dann gucken wir mal später. Und die Einkäufer, die kümmern sich dann um den Vergleich. Ne? So. Und gerade, weil ja das Spiel immer noch so ist, ne, dass in den seltensten Fällen nur 1, 2, 3 Lieferanten mit der Anfrage versehen werden, ne, wissen wir, dass auch der Wettbewerb, ne, und da machen wir uns nichts vor, ne, noch sind wir auf dem Markt, ne, also was noch, ne, so, aber wir sind ja nicht alleine da. Ne? Deshalb sehen wir das schon auch und das ist auch das Feedback, was wir von den Kunden einfach bekommen. Und das ist ja das für uns sozusagen die Wahrheit, ist die Echtpreisgenerierung gar nicht der riesige Mehrwert aktuell. Und gerade wenn es darum geht, sozusagen auch Preisqualität und Lieferzeit in Einklang zu bringen, dann sehen wir, dass gerade die Kalkulatoren eigentlich erstmal teuer sind und so. Und für uns geht es ja darum, einen guten Preis zu generieren. Deshalb ist das gar nicht die primäre Ambition. Grundsätzlich ja, ist es schon das Thema, dass wir sagen, Marketplace, wie wir es versteht als Plattform, ne, ist es so, spricht ja immer gerne von Lights Out Fabric sozusagen, ne, so vom Shopfloor und wir sagen gerne Lights Out Operations, ne, das ist schon das Thema, an dem wir arbeiten, wo wir gucken, ne, so wie schaffen wir es, die ganze Kette voll zu automatisieren. Okay. Ne? Kunde schickt uns die Anfrage, ne, das ist kein OCR, sondern bei uns ist es in der Tat eine KI, die die Zeichnung ausliest, ne, so Zeichnung sozusagen Daten auch miteinander vergleicht, ne, so dass wir besser werden. Gerade was das Thema Difficulty Level, ne, Schwierigkeitsgrad des Bauteils sozusagen da besser zu erfassen, auch Reklamationsdaten mit einfließen zu lassen, ne, die der Lieferant hat, ne, was dann uns immer wieder zeigt, okay, für ihn, ja, für den einen ist es ein schwieriges Teil, für den anderen halt nicht, ne, um das sozusagen fein zu tunen und dann auch auf das Thema Preisbuilding zu gehen. Und da gibt es ja einfach zwei Ansätze. Ne? Entweder man geht auf die historischen Daten und guckt sich das an, ne, und versucht das so gut es geht zu gruppieren. Da ist es noch relativ breit. Oder man kommt von unten und versucht es wirklich von null auf zu kalkulieren. Da sehen wir aber auch, dass natürlich testen wir auch den Wettbewerb, ne, und schauen uns an, was gibt es denn da draußen. So. Und das eigentlich, ne, so für die Bauteile, die für uns interessant sind, die wenigsten Einkäufer auch wirklich Lust haben, ne, den Wizard da für eine Dreiviertelstunde zu konfigurieren für drei Bauteile.
Absolut.
Ne, und das ist noch das Thema. Ne? Aber wir haben es ja gestern gesehen, ne, so ChatGPT, ne, so mit der nächsten Iteration. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch das kommt. Also, das ist, ne, und das ist genau das Thema und da wollen wir da sein. Trotzdem glauben wir, geht es ein Stück weit darum, ne, wird auch das eine Commodity sein, ein Service, den man dann wieder reinpackt. Mhm. Und für uns geht es darum, die Kundenschnittstelle zu besetzen, ne, Lieferketten aufzubauen, ne, und dann natürlich auch die richtigen Technologien zu entwickeln. Im Ergebnis geht es aber darum, kommt das Bauteil pünktlich und hat einen guten Preis. Und da hilft uns die Pricing Engine am Anfang jetzt reichlich.
Und ich glaube auch, das ist gerade bei euren Zielkunden, ich sag mal, der, so wie du schon gesagt hast, der mal einen Prototypenbauteil braucht, ist vielleicht auch nicht euer Zielkunde. Und die auch länger mit euch zusammenarbeiten wollen, die wollen ja auch mit Menschen sprechen. Und die haben auch keinen Bock, sich irgendwo was hochzuladen. Die wollen, oder vielleicht machen sie das dann irgendwann, wenn sie soweit sind dann, aber die schicken eine E-Mail, die rufen an und sagen, Mensch, du hier, die haben ja auch einen persönlichen Kontakt bei euch und sagen, Mensch, Herr Müller, wie sieht's aus mit den Bauteilen so und so? Aber sie haben halt einen Lieferanten für ein Riesenspektrum, was ihr habt, die sich um alles kümmern. So, mach das fertig, da weiß ich, die haben ganz viele tolle Lieferanten, der Prozess passt, die Qualität passt, der Preis passt. Ja, es ist vielleicht, wenn ich es direkt machen würde, weiß ich gar nicht, ob es teurer sein würde. Wahrscheinlich ist es der gleiche Preis, wenn man alle Prozesskosten mit berücksichtigt, weil wir Qualitätsprüfung, Zoll, wir haben das Ganze durch. Wahrscheinlich ist es am Ende, habt ihr die Rechnung schon gemacht, ist es sogar noch günstiger, wenn ich es über euch hole, als wenn ich mir die Ressourcen selber reinholen würde.
Das ist genau das Thema. Ne? So, dass die Kunden, ne, und das sehen wir schon, es lohnt sich trotzdem noch. Ne? Das heißt, und da bieten wir sozusagen den aktuellen Preis und verhindern ist sozusagen, ne, die Wertschöpfungskette, ne, und das ist ja immer die Frage, die sich jeder Unternehmer stellen muss, ne, so, was will ich alles selber bei mir in-house abbilden? Mhm. Das Thema Forschung, Entwicklung, Vertrieb, ne, so, ist schon groß genug, ne, After-Sales-Services, ne, oft kommt jetzt auch digital, ne, so, die Produkte werden immer digitaler, auch das muss weiterentwickelt werden, ne, das heißt, da hat sich schon viel verlagert, ne, und das ist das, was wir schon auch sehen, ne. Wir hatten es ja am Anfang schon, ne, wo früher wurde noch viel hinausgefertigt, ne, da haben es viele schon gelernt, ja, okay, das ist schon relativ aufwendig, ne, wenn ich meine Maschinen selber auch noch, ne, immer für die Auslastung sorgen muss, das lasse ich doch jemand anderen machen. Und genau auch das, ne, Procurement as a Service, ne, so, ist da auf dem Vormarsch. Ne. Und auch da, wir hatten es eingangs schon gesagt, eine große Plattform in Amerika, sind da mittlerweile auch in diesem super customized Markt schon unterwegs, ne, und das ist natürlich genau die Herausforderung, ne, so. Standardisierung bei, also Customizer, als in unserer Branche
geht es ja gar absolut. Nicht. Also,
wo jedes Produkt immer neu ist. Ne? Jeder Lego-Baustein wird erstmal neu gefräst.
Halleluja. Absolut. Und von den Fertigungsverfahren, wenn wir so ein bisschen in die Glaskugel gucken oder in eure Ziele, wollt ihr noch mehr Fertigungsverfahren anschließen? Also da gibt ja noch ein paar mehr. Also ihr habt ja schon sehr viel, aber gibt es da noch, dass ihr sagt, wir wollen da noch ein bisschen breiter gehen in dem Bereich und auch noch mehr Länder, also dass wir so mal so ein bisschen durch die Zukunftsbrille gucken.
Ja, genau, Zukunft, also nach vorne geschaut, wir kommen aus dem Drehen und Fräsen, ne, da sind wir stark. Ne, Bleche haben auch jetzt weiter aufgebaut, das sind so die drei Säulen, ne, wo wir sagen, okay, das können wir. Und da gibt es auch noch genug sozusagen, ne, was wir noch dazu integrieren müssen und wo wir noch besser werden müssen. Wir sagen, für unsere Kunden sind wir die Plattform, die den Einkauf zentral abbildet. Und haben auch schon viele Technologien sozusagen an Bord. Aber da sagen wir, es geht gar nicht um die Breite vielmehr, ne? Sondern wir wollen das, was wir machen, richtig gut können. Ne? Und da darauf fokussieren wir uns. Ne? Deshalb ist schon eher das Thema, ne, genau das, was du gerade sagst, Perspektive ist schon noch zu schauen, okay, welche anderen Märkte können denn noch interessant sein? So. Weil das ist das Schöne, ne? So, dass das zum Glück, ne, die Anforderungen überall die gleichen sind. Ne? So, die Bauteile, die Produktionsprobleme, ne, die Sourcing-Probleme überall die gleichen sind, so dass sich das Modell wunderbar, ne, auch auf der Weltkarte danach ausrollen lässt. Aber auch da Stück für Stück, ne, der Markt hier ist groß genug, hier gibt es auch viel zu tun. Ne. Aber natürlich ist der Hunger da, auch weiterhin zu schauen, was können wir noch zusätzlich sozusagen an Marktanteilen.
Und wenn wir vielleicht nochmal in die, also erstmal stimme ich dir zu, mit den Sachen, der Markt ist erstmal noch groß genug. Wir kriegen auch mal viele Fragen so, Mensch, und wollt ihr nicht nochmal andere Länder und hier andere Kontinente? Ich sage, mal ganz ruhig, ich sage, wir haben in Deutschland so viel Potenzial, bevor ich da nicht erstmal einen wesentlichen, elementaren Marktanteil habe von wirklich einen zweistelligen Prozentbereich, dann können wir ja irgendwann vielleicht mal davon reden. Aber ansonsten, lass uns erstmal in dem Heimatland hier Gas geben und dann geht es nachher Step by Step weiter. Ne? Vielleicht.
Absolut. Das ist das, was wir sagen. Ne? Super Potenzial ist da. Ja. Es ist ein brutal fragmentierter Markt. Ne? So. Und das ist ja genau die riesige Chance, die wir sehen, ne? Das ein Stück weit zu konsolidieren und dazu beizutragen, ne? Sozusagen, da einfach für bessere Qualität und besseres Einkaufserlebnis am Ende zu sorgen. Ne? Das ist das Ziel. Und wenn wir das dann perfekt haben, dann gerne weiter.
Zwei Sachen sind mir gerade nochmal so durch den Kopf gegangen. Das erste ist, wir haben ja schon über ein paar, also welchen Impuls haben die oder welche Probleme haben Lieferanten, dass sie sich bei euch melden? Erste. Und zweite ist, ich denke gerade so dran, okay, ihr könnt ja sehr viel abbilden, auch im Zerspanungsbereich und Co. Jetzt hätte ich ja theoretisch mit euch einen Lieferanten. Jetzt sage ich ja, Mensch, ich muss mehr Lieferantenstruktur fahren. Eigentlich verbergen sich dahinter ja, können ja auch ganz viele Lieferanten sein. Ist das auch ein Thema bei euren Kunden, dass sie sagen, ja, wir können jetzt nicht alles bei Ihnen lassen. Wir können hier nicht 100% abhaken. Ich muss zwei Lieferantenstrategie fahren und hier steht nur Lieferant CNC24. Das geht nicht. Also vielleicht mal die Sache. Also was sind die Probleme, warum sie zu euch kommen und das Thema mit den mehr Lieferantenstrategie?
Okay, genau. Also auf Kundenseite natürlich, oder fangen wir auf der Lieferantenseite an. Die Lieferanten, die zu uns kommen, klar, ne, so, sehen wir schon, schauen einfach schon auch, wer kann jetzt sozusagen, ne, einen Kunden, der vielleicht weggebrochen ist, ne, wer kann den ersetzen? Das ist schon oft das Thema, was wir einfach hören, ne, so, okay, wir haben da sozusagen, ne, neue Drehautomaten sozusagen jetzt besorgt und sehen eigentlich, okay, ne, die Auslastung ist noch nicht genau da, wo wir sie gerne hätten. Können wir da gemeinsam was tun, ne? Und auch oft einfach die Neugierde, und das ist natürlich das, wo wir sagen, okay, super, das ist schon mal ein Lieferant, der interessiert ist, sozusagen auch mit einer Plattform zusammenzuarbeiten. Deshalb ist das so das vordergründige Thema, ne? So, und gerade jetzt aktuell, wo wir sehen, die Kunden werden ein bisschen zurückhaltender, ne? So Rahmenverträge, ne, werden gern mal verlängert, ne? So, muss ich jetzt wirklich bestellen, ich habe doch noch ein, zwei Sachen im Lager, ne? So, da warte ich doch noch ein bisschen. Das ist dann so die Zeit, wo auch die Lieferanten einfach so ein bisschen schauen, okay, wie können sie sich da noch absichern? Das ist da die primäre Motivation, ne? Deshalb sagen wir auch, ne, so die gehen wir schon auch raus, aktiv Lieferanten anzusprechen. So, so dass wir da auch zweigleisig fahren. Auf der Kundenseite, ne, da kommt so das Thema Überzeugung ins Spiel, ne? So, was hat man gelernt, ne? Und das ist ja genau das, was wir sagen. Wir sind ja die Procurement-Lösung. Ne? Deshalb sind wir ja nicht ein Lieferant, ne? Sondern genau wie du sagtest, wir haben sie ja mehrere im Bauch. Ne? So. Und das ist auch die Option, ne? Wo wir sagen, perspektivisch kann es ja auch denkbar sein, ne? Dass auch der Kunde bei uns noch seine Lieferanten anlegt, dann hat er auch alle drin, ne? Und kann alles vergleichen, über ein Tool verwalten. Ne? So, auch solche Spielchen sind denkbar, die Anfragen kommen da immer mehr. Weil das ist ja genau das Thema, was wir sagen. Ne? Wir wollen ja und sind die externe Einkaufsabteilung. Und gerade für den kleinen Mittelständler ist es natürlich super spannend, ne? Zu sagen, Mensch, das ist doch fantastisch. Ich habe nur einen Anfrageprozess, ne? Ich habe nur einen sozusagen Bestellprozess, ne? Ich habe einen Ansprechpartner, der sich um alle Themen kümmert. Ne? Und auch wenn was schief geht, sozusagen, ne, dann habe ich den Qualitäter, den ich kenne, und muss das nicht mit verschiedenen Lieferanten ausspielen. Deshalb kommt es da schon zum Tragen. Aber sicherlich, ne, gibt es, und da gerade bei den großen Unternehmen, ne, so ist das noch so ein bisschen die Denke, ne, so es müssen schon mehrere Logos sein, ne, so. Aber auch das, ne, ich glaube, das ist immer so ein bisschen eine Frage der Überzeugung und wie weit, wie aufgeschlossen sozusagen ist da auch das Management, ja, normal. Am Ende ist es eine Procurement Service, ja, ne, den wir bieten, und haben wir ja sozusagen die unterschiedlichen Lieferanten, die wir auch entwickeln können, sozusagen, und auch die Bestandslieferanten des Kunden, die wir auch.
Eure, das ist nochmal eine vertriebliche Frage, gar nicht so einkaufslastig, aber wie kommen die Kunden dann zu euch? Also ist das, findet ihr die Kunden, kommen sie mehr zu euch? Wie ist, also akquiriert ihr aktiv oder kommen sie alleine schon zu euch? Wie habt ihr das da vom Kern her?
Genau. Also bester Kanal natürlich, ne, aber das ist ganz klassisch, ne? Da sind wir wie in der Industrie, ist natürlich Mund-zu-Mund-Propaganda, ne? Also Empfehlungsmarketing, also egal in welcher Branche, glaube ich, wo man unterwegs ist, ne, sind das die besten Kunden. dann natürlich auch, ne, und da kommen wir eher sozusagen Outbound-Marketing, ne, und Sales sozusagen, Aktivitäten aufzubauen. Und das Thema Performance-Marketing. Ja. Das heißt, über die Suchmaschinen, SEO, Content-Marketing, Presse, LinkedIn, das sind natürlich dann auch Kanäle, die wir aktiv bespielen. Ne, so. Und da haben wir auch sozusagen auf den ersten Metern, ne, so eine ganz gute Kundenbasis aufgebaut. Sehr cool, ja.
Wir haben jetzt fast eine Stunde über das ganze Thema gesprochen. Ich habe alles durchgeguckt. Ich habe immer noch so viele Zwischenfragen gehabt. Die haben wir über alle schon gearbeitet, alles gefragt. Fehlt uns noch, ich überlege gerade, wir haben halt nicht über alles. NDA ist, glaube ich, auch klar. Hatte ich mir nochmal als Stichpunkt aufgeschrieben, aber NDA ist, denke ich mal, auch ein Standardprozess im Onboarding, dass dort die Hausaufgaben gemacht werden. Ansonsten fehlt uns noch was. Habe ich irgendwas nicht gefragt, wo du sagst, Mensch, das hätte ich schon mal nochmal fragen sollen. Das ist noch was ganz Spannendes, was der Zuhörer noch gar nicht weiß, was wir eigentlich noch für Mehrwert haben.
Ich glaube also, nein, ich glaube, du bist das schon wunderbar durch die ganze Kette durchgelaufen. Am Ende, was sagen wir immer, ne, es ist eine moderne Art der Beschaffung, so, und wir sind die richtige Adresse sozusagen für die Kunden, die sagen, okay, ich möchte ganzheitlich, ne, meine Beschaffungsprozesse überarbeiten und mit einem externen Dienstleister zusammenarbeiten. Und ich glaube, was so ein bisschen auch den Unterschied macht, ne, und da möchte ich natürlich auch so ein bisschen eine Lanze brechen, ne, so für das Thema Plattform, ne, weil das haben wir schon den Eindruck, es wird manchmal sehr kontrovers diskutiert. Mhm. Ne, so. Es gibt die riesigen Fans, ne, und dann natürlich auch die Skeptiker, ne, so. Und wie auch da, ne, glaube ich, kann man da nicht alle über einen Kamm scheren. Ne, und für uns einfach das Wichtigste sozusagen nah am Kunden, nah am Lieferanten zu sein. Und am Ende lassen wir uns da am Ergebnis messen. Und ich glaube, darauf kommt es an. Top-Bauteile in einer perfekten Qualität, ne, zum richtigen Preis und genau zum Zeitpunkt, der vorher vereinbart zu liefern. Das ist das, was uns Spaß macht. Ne? Deshalb, glaube ich, haben wir da schon alles dabei gehabt.
Fällt mir ja nichts mehr ein, warum man eigentlich nicht mit euch zusammenarbeiten sollte. Also das sind ja nur Vorteile. Letztendlich, ich spare Geld, ich spare Zeit, ich habe eine höhere Qualität sehr wahrscheinlich noch, weil mehr geht ja nicht. Also Zollabwicklung ist alles erledigt, verlängerte Eier vom Einkauf. Ich habe im Einkauf noch Prozesskosten gespart. Also gibt ja keinen, also wer sagt, nee, ich möchte das nicht, also zumindest probier es aus. Also auch an alle Zuhörer, die jetzt sagen, Mensch, ich weiß nicht, zumindest mal zu testen und zu sagen, okay, hier, mach mal einen Bauteil, wir gucken mal, was dabei rauskommt. Lohnt sich ja immer, oder?
Absolut, absolut. Ja. Probieren geht über Studieren. Ne? Deshalb sehen wir ganz genauso sowieso, ne? Und Wichtigste ist, das macht Spaß, ne? So mit Leidenschaft dabei. Ich glaube, das ist so die Grundvoraussetzung. Aber natürlich, ne? So würde ich jetzt lügen, ne? Weil wir natürlich auch nicht vor den Standardthemen, die die Branche mit sich bringt, ne? Und die das Thema Zersparung mit sich bringt, sind wir nicht gefeit. Ne? Deshalb klar, ne? So auch Reklamationen, Verspätungen gibt es mal. Ne? So Erreichbarkeiten, ne? Sind auch mal nicht gegeben, ne? Wie sich der Kunde wünscht. Ja? So deshalb. Aber grundsätzlich, ne, und das ist das, wofür wir stehen, ne, so wie schaffen wir es, das ganze Thema zu vereinfachen. Ne, so. Ein komplexes Produkt mit hohen Anforderungen, wo wir selber sagen, Wahnsinn. Ne, und es ist einfach unglaublich, ja, was sich die Kunden immer wieder für Bauteile und für Produkte ausdenken und weiterentwickeln. Ne, und das ist, glaube ich, auch so der Antrieb. Und das ist auch das Schöne, sage ich mal, weshalb wir so Fan von dem eigenen Quality Hub sehen, ne, weil man dann einfach nochmal visualisiert, ne, direkt vor Ort physisch in der Halle sieht, was es da nicht alles gibt, ne, und das muss man schon sagen, Wahnsinnsprodukte, die wir hier in Deutschland produzieren dürfen, ne, muss man ja sagen, ne? Deshalb freuen wir uns über jeden Kunden und genau wie du sagst, ne, einfach mal ausprobieren und gerne Kontakt aufnehmen und vielleicht sind es ja dann auch Teile von dir.
Ja, genau. Absolut. Vielleicht eine Frage, wie lange seid ihr schon am Markt?
Genau, also die CNC24 gibt es jetzt seit 5 Jahren. Der Blueprint sozusagen, ne, die Firma von Marlon, vom Mitgründer, ne, so, und die Kollegen, die sind schon über 25 Jahre in der Branche. Ne, so. länger schon, wenn du so willst. Und das gilt das Gleiche sozusagen für die Kollegen, die wir hier mit an Bord haben. Das heißt, alle gelernt vom Fach, Ausbildung und oder Maschinenbaustudium, sodass da die Expertise an Bord ist. Und das ist auch, glaube ich, wichtig, was wir immer sagen, dass das jetzt nicht nur die Akademiker, die Studenten sind, die sagen, Mensch, da gibt es irgendwie hier so eine Startup-Idee, die wir aber ganz wild
verfolgen. Sondern wirklich Fachleute, ja.
Sondern wir sagen schon, die Fachleute, die wir mit an Bord haben, um da auch den Kunden entsprechend abzuholen und wie eingangs gesagt, Teile sprechen.
Und dann war dein Mitgründer, wenn ich das richtig verstanden habe, die haben dann mal auch so eine Zerspanungsunternehmen gehabt und haben dann gesagt, Mensch, irgendwie lass uns doch mal was anderes machen, wollen wir nicht was Digitales machen, wir setzen uns mal zusammen und bauen dann mal was fertig und ein Jahr später war das alles ready und los ging's oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, genau, beziehungsweise Marlon und sein Vater hatten und das ist das Generalunternehmerbild, was ich am Anfang gemalt hatte, so schon einen einzelnen Kundenstamm sozusagen im Großraum Berlin, wo sie gesagt haben, okay, wir unterstützen euch bei der Beschaffung von den Komponenten, die ihr benötigt. Und hatten auch einen eigenen Fertiger noch mit dazu, und haben dann Teile produziert sozusagen für diese Kunden und noch zusätzlich über ein Netzwerk gesourced. Und das war einfach so, wo sie mitbekommen haben, Kunden sind mega dankbar. Also wenn es Feedback gibt zur Qualität der Zeichnungen, zu den Anforderungen sozusagen der Produktionsprozesse, wenn das ein zentraler Ansprechpartner macht. Und das war damals so die Idee, die Fragestellung, wo wir uns gesagt haben, Mensch, kann man das, was hier klein Mikrolokal in Berlin mit 5 bis 15 Kunden passiert, kriegt man das nicht digital abgebildet? Und das war dann sozusagen der Blueprint, wo wir gesagt haben, okay, jetzt lass uns doch mal gucken, dass wir diese analoge Strecke digital abbilden. Und da hatten wir uns dann ein Jahr Zeit genommen, einfach das zu verproben, zu validieren, zu überprüfen, funktioniert das, mit den Kunden zu sprechen. Und da ist dann der Entschluss gefallen, zu sagen, okay, das macht super Sinn. Die Kunden sehen den Mehrwert. Und das ist ja immer dann die Grundvoraussetzung, zu sagen, okay, jetzt gehen wir Vollgas und
jetzt sind wir da. Sehr cool. Willi, ich habe keine Fragen. Ich bin sehr, sehr dankbar. Ich bin jetzt voll drin in dem Thema, weil das einfach nochmal eine komplett andere Plattform ist zu dem, was ich bisher kenne und ich denke auch vielleicht der ein oder andere Zuhörer. Ich wünsche euch da mega viel Erfolg weiterhin und sage schon mal auf Wiedersehen. Wir werden das bestimmt auch nochmal hören. Wenn ich Kontakt zu euch aufnehmen will oder zu dir aufnehmen will, wie mache ich das am besten? Wir packen auch alles noch in die Shownotes rein, aber vielleicht, dass du einmal die Website nochmal nennst und vielleicht auf LinkedIn, wie ich euch noch finden kann oder auf welchen Plattformen ihr gut zu finden seid.
Gerne, genau. Also erstmal vielen Dank, hat großen Spaß gemacht. Und wir sind zu finden unter www.cnc24.com und für Anfragen über die info@cnc24.com sind wir da jederzeit
erreichbar. Perfekt, wunderbar. Verlinken wir auch alles. Ich sage ganz lieben Dank für die mega coole Folge. Und euch viel Erfolg.
Ich danke dir, Thomas. Bis bald.